Willkommen zur 60. Ausgabe der Speckshow. Es geht weiter mit dem Horror-Oktober. John Carpenter ist eine Legende. Der Mann hat mit Dark Star, mit seinem ersten großen Film, gleich einen Klassiker geschaffen. Er hat Filme wie Halloween gemacht, wo es mittlerweile, keine Ahnung, 16, 35, 79 Teile und Remakes gibt. Er hat Escape from New York gemacht, also mit Snake Plissken. Er hat The Thing gedreht. Er hat für Stephen King Christine gemacht. Er hat They Live gemacht. Und das sind alles Filme, die in Erinnerung bleiben, obwohl sie nicht perfekt sind. Und ja, dabei hat John Carpenter immer das Zepter in der Hand gehabt. Denn was seine Karriere auszeichnet, ist, dass er nicht nur als Regisseur aktiv war, sondern er war auch Autor oft. Er hat produziert, er hat die Soundtracks zu seinen eigenen Filmen komponiert und er war teilweise sogar dann auch in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. Wer sich mit Horrorfilmen beschäftigt, kommt um John Carpenter nicht herum. Aber wer sich mit Horror allgemein beschäftigt, der kommt um H.P. Lovecraft nicht herum. Das ist ein Horrorautor, der am Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat und der diesem ganzen Genre einfach sehr massiv seinen Stempel aufgedrückt hat und diese Schreckensliteratur nicht begründet hat. Es gab vor ihm schon Autoren wie eben Mary Shelley, aber der ja doch sehr, sehr großen Einfluss auf die nachfolgenden Generationen hatte. Und so eben auch auf John Carpenter. Lovecrafts Geschichten sind schwierig heutzutage zu lesen. Nicht, weil sie eine seltsame Sprache hätten, das haben sie auch, die kann man aber verstehen, sondern weil sie voll von Rassismus sind, voll von Sexismus sind. Und das ist jetzt kein Zufall. Lovecraft war zum Beispiel am Anfang des, kurz nach der Machtergreifung Hitlers, war ja ein ziemlicher Fan von Adolf Hitler. Lovecraft hatte tatsächlich auch Animositäten gegen dunkelhäutige Menschen. Er verabscheute das Primitive. Er hielt sich ja für so eine Art Aristokrat und er gab irgendwas auf seine britischen Wurzeln, die aber gar nicht so klar vorhanden waren. Also der war eine schwierige Person und hat es geschafft, um sich herum selbst einen großen Mythos aufzubauen, der mit seinen Geschichten, mit dem Mythos, der in seinen Geschichten entstanden ist, korrespondierte und dieses ganze Gesamtbild ließ sich einfach unglaublich gut Horrorkram verkaufen. Vor allem im Revival, als Lovecraft dann schon selbst tot war und das Ganze nochmal aufgegriffen worden ist. Und es wird immer wieder aufgegriffen. Wer mehr zu H.P. Lovecraft erfahren möchte, der sollte vielleicht mal in den Arkham Insiders Podcast reinhören. Carpenter bedient sich natürlich auch bei Lovecraft. Und zwar, relativ offensichtlich. In der ganzen Bildsprache, wie er zum Beispiel das Ding aus The Thing darstellt. Das ist dieses unförmige Viech, was dort ist, erinnert sehr stark an Kreaturen, die auch bei Lovecraft beschrieben bzw. nicht beschrieben werden. Denn Lovecraft verstand es sehr gut, den Schrecken in die Vorstellungskraft der Leser zu verlagern. Ein wichtiges Thema bei Lovecraft war zum Beispiel immer, dass der Mensch nur ein ganz kleines Licht im Universum ist und dass um uns herum da so viel passiert, dass jeder einzelne Mensch einfach nicht wichtig ist. Also genau das Gegenteil, was uns andere amerikanische Autoren gerne erzählen und auch europäische natürlich. Aber diese Elemente findet man zum Beispiel auch in Filmen von Carpenter wieder, nämlich in Dark Star beispielsweise und auch in In the Mouth of Madness, dem Film, den ich euch heute vorstellen möchte. In the Mouth of Madness ist sehr, sehr stark an Lovecraft orientiert. Das merkt man, der ganze Film ist durchzogen von Lovecraftschem Horror, glücklicherweise ohne, oder ja, ich sag mal ohne Rassismus. Jedenfalls In the Mouth of Madness ist von 1995 und wie gesagt eben gedreht und mit einem Soundtrack versorgt worden von John Carpenter. Die Hauptfigur ist ein Mann namens John Trent, der gespielt wird von Sam Neill, den wir wiederum aus Sachen wie Jurassic Park kennen. Der ist eine Art Ermittler für Versicherungsunternehmen, ein Freelancer, der also durchs Land fährt und von Versicherungen damit beauftragt wird, Fällen hinterher zu forschen, die ein bisschen fishy sind. Das heißt, der soll herausfinden, passiert da Versicherungsbetrug oder ist da wirklich ein Schadensfall eingetreten? Das ist also ein sehr analytisch denkender Mensch, ein Mensch, der logisch denkt und der Schund oder Betrug auf die Masche kommt. Das ist sein Beruf, auf die Schliche kommt. Das ist sein Beruf. Der muss sowas herausfinden und dazu eben, wie gesagt, logisch denken. Und jetzt tritt eine Versicherung an ihn heran und sagt, hören Sie mal, wir haben da so ein Verlagshaus als Klienten, denen ist ein Autor abhanden gekommen und das ist eine richtig große Nummer. Der verkauft mehr Bücher als Stephen King. Wenn der jetzt nicht langsam wieder auftaucht oder die letzten Kapitel von seinem neuen Roman vorbeibringt, dann müssen wir diese Schadenssumme, die da praktisch durch die nicht verkauften Bücher entsteht, müssen wir dann ersetzen. Und das wollen wir nicht. Das sind Millionen Summen, vielleicht Milliarden. Fahr da mal hin zu dem Verleger und klär das. Und in diesem Verlagshaus trifft er eine Frau namens Linda. Und mit der bricht er dann auf, nämlich nach Hobbs End. Das ist der Titel des nächsten Buches von diesem Autoren, der übrigens Sutter Kane heißt. Und Hobbs End sollte eigentlich ein fiktiver Ort sein, aber John entdeckt eine Art Karte und findet heraus, wo Hobbs End liegt und fährt dann dorthin. Diese Stadt wirkt ziemlich ausgestorben auf den ersten Blick, ist sehr sauber, sehr, fast schon klinisch rein, sieht aus wie ein Filmset, was es wahrscheinlich auch war. Aber er trifft dann doch schlussendlich auf ein paar Menschen dort, zum Beispiel auf die Frau, die das Hotel betreibt, in dem er dann unterkommt, in dem er mit Linda unterkommt, die heißt Pigman. Und Pigman wiederum ist auch eine Figur von H.P. Lovecraft. Nur bei Lovecraft war es noch ein Mann und es ging um irgendwas anderes, aber der Name taucht auf jeden Fall hier auch wieder auf. Ja, und Miss Pigman ist ein bisschen seltsam, sagt, hier kommen eigentlich kaum Leute an, obwohl, wenn dieser Ort wirklich mit den Büchern zu tun hat, von diesem sehr, sehr, sehr beliebten Autoren, dann warum reißen die Touristen denen nicht die Wände von den Häusern und nehmen die als Souvenir mit nach Hause? Warum kennt diesen Ort keiner, wenn das doch eben der Ort ist, der diesem fiktiven Ort bei dem bei diesen berühmten Autoren entspricht. Ja. Auf jeden Fall deckt John nach und nach Dinge auf. Es tauchen andere Dinge auf. Das Ganze wird sehr, 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 sehr verworren. Und es gibt Tentakelmonster, die auch eben von Lovecraft sind. Es gibt große gottartige, interdimensionale Wesen, die auch von Lovecraft eben stammen. Diese, und die ganze Geschichte spielt natürlich in Neuengland. wo praktisch alle Lovecraft-Geschichten gespielt haben, fast alle. Ja, also das ist ungefähr der Plot von In the Mouth of Madness. Ich mag bei Horrorfilmen nicht zu viel vorwegnehmen. Das ist auf jeden Fall ein Film, der auch mit diesem Element spielt, was man bei Lovecraft eben findet. Dieses, dass die Protagonisten nicht vertrauenswürdig sind, dass die vielleicht ja einen Knacks in den Gehirnwindungen haben oder dass sie eben psychische Schäden davon getragen haben, während sie eben die Geschichte erleben und vielleicht Wahnvorstellungen haben. Und am Ende treibt der Film es auch auf die Spitze. Was ist Realität? Was taucht nur in den Büchern auf? Es gibt noch so ein Element, dass man angeblich vom Lesen der Bücher von Sutter Kane eben wahnsinnig wird. Und ja, dieser Wahnsinn ist eben auch ein fester Bestandteil dieses Lovecraft-Mythos oder ein festes Thema bei Lovecraft, was einfach auch daran liegt, dass seine beiden Eltern in einer aufgrund von psychischen Problemen in Hospitäler eingeliefert worden sind und dort dann auch verstorben sind. Wobei sein Vater hatte Syphilis, was ihm aufs Hirn geschlagen ist. Das ist also nichts, was sich vererbt, was ja auch immer eine starke Idee bei Lovecraft ist, dass sich dieses Verdorbene, Verrohte, dass sich das irgendwie weiter vererbt, was auch eng mit seinem Rassismus dann am Ende zusammenhängt. Jedenfalls zurück zum Film. In the Mouth of Madness ist einer der weniger bekannten und auch weniger erfolgreichen Filme von John Carpenter. Er ist allerdings auch einer der stringenteren und etwas saubereren. Also ich weiß nicht genau, ob ihr versteht, was ich damit meine, wenn ich sauber sage, aber dieser Film ist etwas weniger rau, etwas weniger, ja, wie soll ich sagen, etwas stärker. Ich würde sagen, er ist eigentlich Mainstream-tauglicher, so von der ganzen Optik her. Es ist im Grunde ein klassischer Film, wie man ihn aus den 90ern kennt. Vielleicht würde man ihn jetzt nicht 95 einordnen, sondern vielleicht schon Ende der 90er Jahre. Also der ist im Grunde, wie gesagt, etwas Mainstream-tauglicher als zum Beispiel The Thing. Aber er ist nicht so beliebt. Und das ist ja eigentlich interessant, dass das so ein Film, der eigentlich beliebter sein müsste, theoretisch, es eben doch nicht ist. Ich habe mir In the Mouth of Madness jedenfalls zum Horror-Oktober angesehen und ja, kann den als Horror-Oktober-Film auch eigentlich nur weiterempfehlen. Ich fand den am Ende doch sehenswert. Es ist eine schöne Hommage an Lovecraft. Es ist ein, ja, der Film ist, glaube ich, am Ende nicht so schlau, wie er glaubt zu sein, aber funktioniert dann doch noch ganz gut. Schaut euch In the Mouth of Madness an, wenn ihr auf Lovecraftschen Horror steht oder wenn ihr ihn kennenlernen möchtet, dann ist das, glaube ich, ein recht guter Einstieg, weil es ein breites Bild auch von dem Horror zeichnet, den Lovecraft ausmacht. Und das war's von mir. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut.
Die Speckschau ist eine Produktion von Lars Engelmann. Weitere Infos zum Podcast, die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und zum Flattern gibt's auf herrvonspeck.de.